Die haben das Kind in den Müllsack gepackt, auf eine Schubkarre, haben die Leiche in den Wald gefahren bei Kaiserslautern und die dann so notdürftig mit Ästen, Laub und so weiter zugedeckt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu unserem Podcast Alles Böse. Zum dritten Mal sitzen wir heute hier zusammen. Ich bin Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph.
Hallo Uwe.
Christoph, du hast heute einen Fall mitgebracht, der ist mir bei der Vorbereitung richtig unter die Haut gegangen. Ich habe deine Texte gelesen, die du dazu geschrieben hast, und habe zwischendurch wirklich immer wieder Gänsehaut bekommen. Ich bin selbst Vater von zwei Kindern. Also es ist mir richtig unter die Haut gegangen. Ich möchte gerne starten mit einem Auszug heute aus deinem Text. Und zwar hat der Christoph am 21. Dezember 2016 geschrieben: Doch die Fünfjährige, berichtet der Staatsanwalt, wird dort meist in einen fensterlosen Abstellraum gesperrt. Oft darf sie nur eine Unterhose tragen. Oft ist sie mit Fäkalien verschmiert. Und sie bekommt zu wenig Nahrung. Vor lauter Hunger, berichtet der Ankläger, isst Carrie sogar den Kot der vielen Katzen, die in der Wohnung hausen. Doch wenn sie das tut, wird sie bestraft. Es ist der 31-Jährige, sagt Schröder, der die 5-Jährige immer wieder geschlagen hat. Und der Angeklagte ist auch dabei, als sie an einem Juninachmittag stürzt und bewusstlos liegen bleibt. Das ist schon heftig.
Das war in der Tat heftig. Was ganz auffällig war, die Justizwachtmeister, die ja vom Berufswegen wirklich auch viel gewohnt sind, weil sie bei diesen Prozessen immer dabei sind, da habe ich auch welche gesehen, die sich zwischendrin Tränen weggedrückt haben in diesem Prozess.
Fangen wir mal von vorne an, um irgendwie diese Geschichte so zu erzählen, dass man das begreifen kann, wobei das mit dem Begreifen mir sehr schwer gefallen ist. Also, wir schreiben den Juni 2016. Wir sind in Kaiserslautern. Eine 35-jährige Mutter hat eine 5-jährige Tochter. Diese 5-jährige Tochter lebt bei einem Paar in Kaiserslautern. Er ist damals 30, sie 24, und wird von diesem Paar beaufsichtigt. Was sind das für Verhältnisse?
Es sind sehr schwierige Verhältnisse, auch sehr verworrene Verhältnisse. So verworren, also dass die Verhältnisse so verworren waren, war ja auch ein Grund dafür, dass dann alles so passiert ist und das Jugendamt erst zu spät gemerkt hat, was da eigentlich los ist. Carries Mutter hatte mehrere Kinder von mehreren Männern, hatte ursprünglich in Pirmasens gewohnt, war dann de facto nach Kaiserslautern gezogen, aber ohne sich umzumelden, sodass die Behörden offiziell eigentlich gar nichts von ihr und ihren Kindern wussten. Trotzdem haben die mitgekriegt, dass es die Frau gibt, dass es da Kinder gibt. Und die Kinder haben zunächst bei einem der Väter gewohnt, der wiederum in einer Wohngemeinschaft mit dem Paar gewohnt hat, um das es dann später auch im Prozess ging. Und dieser Mann, der Vater einiger der Kinder, ist irgendwann auf und davon, hat die Kinder einfach dort gelassen. Und Carries Mutter hat dann mit diesem Paar vereinbart, dass die Kinder bei sich behalten und 50 Euro die Woche dafür kriegen.
Also sie hat die Kinder einfach abgegeben, sozusagen.
Ja, sie kommt aus einem sehr schwierigen Milieu, die Mutter. Sie hat Drogen genommen und so weiter und hat sich nicht um diese Kinder gekümmert und hat sie da im Grunde abgeschoben, obwohl sie wohl gewusst haben muss, dass die Kinder bei diesem Paar nicht gut aufgehoben sind.
Also dieses Paar wohnt in Kaiserslautern und hat jetzt, sag ich mal, dass die Carrie wohnt jetzt dort, aber noch mehr Kinder.
Ja.
Wie viel insgesamt?
Wenn ich es richtig übersehe, zwei weitere Kinder, die von Carries Mutter stammen. Und dieses Paar hat auch noch ein eigenes Kind. Dieses eigene Kind war auch der Grund dafür, dass das Jugendamt bei ihnen war. die wussten, okay, mit seinem eigenen Kind, wirklich gut sind die Verhältnisse nicht, aber es geht noch gerade so.
Bevor wir jetzt, sag ich mal, zu dieser Tat kommen, wie lange hat die Kerry denn da bei diesem Paar gelebt?
Kann ich exakt nicht mehr nachvollziehen.
Aber schon über einen längeren Zeitraum, ja. Also nicht nur für ein paar Wochen, sondern schon fest.
Ja, ja, die war fest dort.
Okay, jetzt Juni 2016. Die Kerry wohnt in dieser Wohnung. Es klingelt abends bei der Mutter das Telefon.
Ja, es klingelt das Telefon, weil Kerry in der Wohnung im Grunde einfach umgefallen ist und bewusstlos ist. Daraufhin ruft das Paar die Mutter an und sagt, deiner Tochter ist was, komm vorbei. Und dann kommt sie vorbei, das Kind ist immer noch bewusstlos. Die Mutter selbst hat später gesagt, sie ist sich nicht sicher, in welchem Zustand das Kind zu dem Zeitpunkt war. Einerseits hat sie gesagt, sei es schon kalt gewesen, als ob es tot sei. Andererseits hat sie auch gesagt, sie hatte manchmal das Gefühl, ein bisschen Puls war da. Die hat ihm dann irgendwie Hustensaft eingeflößt. Und naja, die drei Erwachsenen müssen dann irgendwie darüber geredet haben, was man jetzt macht. Und irgendwie stand natürlich auch, wir müssen jetzt einen Notarzt holen.
Ich wollte gerade sagen, normalerweise muss man nicht lange überlegen, was man tut. Wenn das eigene Kind am Boden liegt, dann ruft man einen Notarzt.
Der Punkt war, dass sie alle drei natürlich ganz genau wussten, das Kind ist in einem Allgemeinzustand abgemagert, misshandelt. Wenn wir jetzt einen Arzt holen, dann gibt das richtig Ärger. Dann haben wir das Jugendamt an der Backe, dann kommt Kindesmisshandlung und so weiter. Deswegen hat am Ende niemand von den dreien einen Arzt gerufen, bis das Kind tot war.
Du sagst, die haben es deshalb nicht gemacht, weil man dann gemerkt hätte, dass das Kind misshandelt worden wäre. Was ist denn da passiert? Also wie ist es denn misshandelt worden?
Du hattest ja die Passage am Anfang schon vorgelesen, wo es ja auch um den allgemeinen Zustand dieses Kindes ging. Also ganz aufschlussreich, es gab eine Frau, die Kerry zeitweise für, ich sag mal, so eine Art Urlaub bei sich aufgenommen hatte. Die war entfernt mit Kerrys Mutter bekannt, hat dieses Kind zeitweise betreut und ihr ist zum Beispiel aufgefallen, der Kerry ist irgendwann mal ein Stück Essen, ich glaube ein Stück Bratwurst, runtergefallen und das Kind ist sofort von selber aufgesprungen, hat sich in die Ecke gestellt und hat sich die Augen zugehalten. Weil ihr das so von dem Mann beigebracht worden ist, wenn du irgendwas falsch machst, dann musst du dich so in die Ecke stellen. Also der hat wohl vom Bundeswehrspielen gesprochen, die musste Liegestützen machen, wenn sie Sachen falsch gemacht hat. Dann hat sie sich auch eingenässt, was bei den Umständen, unter denen sie da gelebt hat, ja kein Wunder ist. Diese Frau, die sie dann zeitweise betreut hat, die hat gesagt, sie hat mit ihr einen Pipi-Plan gemacht. Sie hat versucht, einen geregelten Tagesablauf mit dem Kind zu leben und dann ist es auch besser geworden. Ich glaube, die Zeit bei dieser Frau waren die einzigen schönen Zeiten, die Kerry in ihren 5 Lebensjahren erlebt hat. Aber wenn sie dann zurück war, dann muss es halt wieder von vorne losgegangen sein.
Wie war die Kerry in Kaiserslautern in der Wohnung untergebracht?
Naja, es war ja eine recht kleine Wohnung, in der relativ viele Menschen waren. Das Paar, die anderen Kinder, dann der Vater ihrer Stiefgeschwister, der sich irgendwann aus dem Staub gemacht hat. Sie ist dort zumindest immer wieder in so eine Art Wandschrank gesperrt worden, wenn der Mann aus diesem Pärchen, wenn der Meinung war, sie hätte was falsch gemacht. Außen waren in der Wohnung auch noch um die 30 Katzen, die da irgendwie noch zwischendrin gehaust haben. Also das muss unsäglich gewesen sein.
Furchtbar. Ja, also ja, einfach furchtbar. Jetzt liegt die Kerry tot in der Wohnung. Der Notarzt ist nicht angerufen worden. Was passiert dann weiter?
Die haben das Kind in den Müllsack gepackt, auf eine Schubkarre, haben die Leiche in den Wald gefahren bei Kaiserslautern und die dann so notdürftig mit Ästen, Laub und so weiter zugedeckt. Also so halb verscharrt, sag ich mal, muss das ungefähr gewesen sein.
Dann haben die im Wald verscharrt. Hat das überhaupt niemand mitbekommen, Christoph? Ich meine, also jetzt ein Kind in den Müllsack zu packen, mit einer Sackkarre in den Wald zu bringen, das ist ja jetzt auch nicht so, als wenn in Kaiserslautern kein Mensch wohnt.
In dem Moment hat es tatsächlich niemand gemerkt. Die müssen es irgendwie nachts gemacht haben. Nach wenigen Tagen ist die Sache dann doch aufgeflogen, weil das Jugendamt mittlerweile mitgekriegt hatte, da gibt's noch ein Kind, das haben wir noch nie gesehen. Dann sind die immer nachdrücklicher an Carries Mutter ran, haben gesagt, hey, sie haben doch noch ein Kind, das wollen wir auch mal sehen. Und dann hat sie die erst noch abgewimmelt mit, das Kind ist gerade woanders und so, aber sie wusste auch, das hat sie kapiert, das geht natürlich nicht lange. Und am Ende hat sie die Polizei und das Jugendamt dann zu der Stelle geführt, wo die Leiche lag.
Das heißt aber, man ist ja sonst auch oft schnell dabei, dem Jugendamt Vorwürfe zu machen. In dem Fall gab es da bei der Gerichtsverhandlung irgendwelche Anzeichen, dass man da schlampig gearbeitet hat oder dass die ja auch gar nicht wissen konnten, was da so passiert.
Der Fall ist nachträglich extern untersucht worden, was die Rolle des Jugendamts angeht. Und da war das Ergebnis, die haben nichts falsch gemacht. Ich verstehe das Grundproblem, das die Jugendämter ja irgendwie immer haben. Wenn sie einschreiten und zum Beispiel ein Kind aus einer Familie rausnehmen, dann sind sie die Bösen, die Eltern ihre Kinder wegnehmen. Und wenn sie nicht einschreiten und dann passiert sowas, dann sind sie die Bösen, die nichts gemacht haben. Wie gesagt, ich glaube, man macht sich da ein bisschen sehr leicht. Andererseits, irgendwie haben die sich halt schon auch, ich sag mal, ein bisschen an der Nase rumführen lassen.
Aber die dürfen auch nicht einfach in jedes Zimmer reingehen, wenn die kommen, oder? Also so, das ist ja, sag ich mal, auch nicht ganz so einfach.
Also ich habe mich damals ja durchaus auch mit dem Jugendamt auseinandergesetzt, habe denen auch meine Anfragen geschickt und so weiter. Die Jugendämter sind für Journalisten ja immer so ein bisschen schwierig, weil das Erste, woran sie denken, wenn sie mit Journalisten zu tun haben, ist Persönlichkeitsrechte der Kinder und der Eltern, um die wir uns kümmern. Am liebsten reden die ja gar nicht mit uns. Die haben aber schon sich bemüht, nachvollziehbar zu machen, wie das vorher passiert ist. Und ich sag mal jetzt, der Punkt, wo man hätte sagen können, naja, da haben sie wirklich erkennbar völligen Mist gebaut, den hat es so aus meiner Sicht jedenfalls nicht gegeben.
Jetzt führt sie die Polizei und das Jugendamt da in dieses Waldstück. Das ist dann aber auch schon ja, 1-2 Wochen her. Ja? Also so lange liegt das Kind dann da schon verscharrt. Mhm. Das muss ja auch ein furchtbarer Anblick gewesen sein.
Im Gerichtssaal damals wurde eine Videoaufzeichnung der Polizei vorgeführt, die dokumentiert hat, wie man mit der Mutter da in dem Waldstück zu der Leiche gegangen ist, nochmal kurz suchen musste, wo ist das jetzt eigentlich wirklich. Als Zuschauer habe ich da nur die Geräusche dieser Aufzeichnung gehört, nicht das Bild gesehen. Ich weiß nur, es ging ja dann später auch aus juristischen Gründen um die Frage, wann genau ist dieses Kind eigentlich gestorben? Und das war so hundertprozentig nicht mehr zu klären angesichts des Zustands der Leiche.
Jetzt müssen wir mal über die strafrechtliche Seite da reden. Ich sag mal, wenn ein Kind in der Wohnung fällt, in Anführungsstrichen, also ich meine, die Frage, ob es wirklich gefallen ist oder ob da irgendwas anderes passiert ist, ist ja nie geklärt worden und war auch gar nicht, glaube ich, Teil der Verhandlung. Aber wenn man sowas hört, und dann denkt man als erstes mal an eine unterlassene Hilfeleistung. Jetzt reden wir in dem Fall aber über Mord durch Unterlassung. Ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern mal erklären, was das heißt.
Es ist ja auch was juristisch relativ selten vorkommt. Du hast ja eben schon gesagt, wenn da irgendwo im Kind was passiert und ich helfe dem nicht, würde ich jetzt als Laie mal sagen, okay, unterlassene Hilfeleistung. Stimmt auch. Gibt aber eine Sondersituation. Es gibt das, was auf Juristendeutsch Garantenstellung heißt. Eine Garantenstellung habe ich gegenüber Menschen, für die ich eine besondere Verantwortung habe. Die habe ich als Arzt zum Beispiel gegenüber meinen Patienten. Ein Lehrer hat sie gegenüber seinen Schülern. Und der Musterfall sozusagen ist, Eltern haben sie gegenüber ihren Kindern. Und wenn jemand eine Garantenstellung hat und aus dieser Garantenstellung her nichts tut, dann reden wir nicht mehr über unterlassene Hilfeleistung. Dann ist es zum Beispiel, wenn durch das Nichtstun jemand gestorben ist, dann ist es Totschlag oder Mord einfach durch Nichtstun.
Jetzt bei der Mutter, klar, ja, also wie du gerade erklärt hast, aber jetzt sind die beiden, dieses Paar, genauso angeklagt worden.
Bei der Mutter war es eigentlich noch nicht einmal so klar, weil bei ihr ja die Frage war, wann ist die eigentlich dazugekommen und war das Kind da vielleicht schon tot? Bei dem Paar war das relativ schnell geklärt. Da hat auch der Richter ziemlich am Anfang vom Prozess irgendwann mal gesagt, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren, ob ihr eine Garantenstellung hattet oder nicht. Die Mutter hatte mit denen vereinbart, sie kümmern sich um das Kind, sie kriegen 50 Euro die Woche dafür. Damit war juristisch klar, die haben eine Garantenstellung gegenüber diesem Kind. Die sind jetzt in der Situation, in der auch ein Lehrer, Erzieher und so weiter wären.
Okay, das heißt, wenn sie das Kind jetzt für 2 Tage da gehabt hätten, zu Besuch irgendwie und auch kein Geld oder so dann bekommen, dann hätte die ganze Geschichte eventuell schon wieder anders ausgesehen.
Ja. Eventuell, ja. Ich meine, das müsste man sich dann wirklich in jeder einzelnen Konstellation sehr genau anschauen.
Mhm. So, jetzt sind die alle 3 vor Gericht und haben alle die gleiche Anklage, richtig?
Ja.
Wie das ist verhandelt worden in Kaiserslautern?
Ja.
Magst du von dem Prozess ein bisschen was erzählen?
Der Prozess, logischerweise, hat relativ viele Zuschauer angezogen. Also der Gerichtssaal war ziemlich proppenvoll auf der Zuschauerbank. Die kamen aber alle oder fast alle aus dem gleichen Milieu wie die Angeklagten auch. Ich sag mal, ein sozial schwieriges Milieu, Leute, bei denen man sehr schnell merkt, die haben ihr Leben auch nicht im Griff. Und das hat es in der Verhandlungsführung auch nicht unbedingt leichter gemacht. Wobei ich da im Rückblick auch sagen muss, großes Kompliment an die Justiz in Kaiserslautern auf den verschiedenen Ebenen. Jeder Verhandlungstag hat im Grunde genommen so angefangen, dass sich vorne erstmal ein Wachtmeister aufgebaut hat, sich vor die Zuschauer gestellt hat, erstmal Guten Morgen gesagt hat. Dann haben die alle im Chor, wie in der Schule, Guten Morgen geantwortet. Und dann hat der denen, bisschen auch so im Westpfälzer Dialekt, nochmal in ganz einfachen, klaren Worten erklärt, was sie hier jetzt dürfen und was nicht. Und dass sie Ärger kriegen, wenn sie sich daneben benehmen. Und dann hat er gefragt, verstanden? Und dann haben die im Chor Ja gesagt. Und dann ist er abgetreten.
Was mich aber jetzt nochmal interessieren würde, ist, du hast die 3 dort auch das erste Mal gesehen. Was haben die für einen Eindruck auf dich gemacht?
Carries Mutter war, also rein vom Äußeren her, ich sag mal, sie hat ein bisschen älter ausgesehen, als sie war. Relativ viele Piercings auch im Gesicht und so. Die ist eigentlich nur stumm da gesessen. Und bei ihr hatte ich den Eindruck, und den Eindruck hatten andere auch, bis hin zum Gericht und so weiter, die hat gewaltige Gewissensbisse. Die weiß, dass sie Dinge sehr falsch gemacht hat und das belastet sie. Das konnte man ihr abnehmen. Die hat auch eine Anwältin, eine Verteidigerin, die hat sich schon für sie eingesetzt, aber auch nicht über das Maß hinaus, was da noch zu machen war. Also die hat ein paar Punkte angesprochen, hat gesagt, gut, das müssen wir jetzt in diesem Prozess noch klären, ob das wirklich so war. Aber dann ist auch okay, und wenn das mit einem Schuldspruch endet, weil der juristisch gerechtfertigt ist, dann ist das so okay. Das mitangeklagte Pärchen, die haben mich ein bisschen verstört. Die Frau, diese Mitzwanzigerin, die wirkte gar nicht mal unsympathisch und fast schon ein bisschen, ja, fröhlich, soweit es unter diesen Umständen möglich ist. Und ich meine, die war Mitte 20 und es ging um die Frage, ob sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen soll. Und das schien die irgendwie aber gar nicht weiter zu treffen. Die saß da einfach nur drin. Und ihr Partner, dieser Anfang 30-Jährige, der, ich meine, im juristischen Sinn waren die ja alle gleichermaßen schuld, einfach weil sie alle 3 das Kind hätten retten können und es nicht gerettet haben.
Also aber wenn man deine Berichterstattung liest, dann hat man schon irgendwie den Eindruck, das ist ein Monster.
Ich meine, der Typ, der war, das kam relativ eindeutig raus, der war derjenige, der Carrie misshandelt hat. Die Frauen haben sich vielleicht nicht gekümmert, aber sie haben Carrie in dem Sinn auch nichts getan. er war derjenige, der das Kind so gequält hat. Und irgendwelche Gewissensbisse oder sonst was waren bei dem nicht zu erkennen. Es gab einen Moment, da hat der Vater der Stiefgeschwister, der da in der Wohnung eine Zeit lang gelebt hatte und dann getürmt war, der hat ausgesagt und als Zeuge und hat die Rollenverhältnisse beschrieben und hat gesagt, der war der Chef in dieser Wohnung, hat ihn also belastet. Und in einem Moment, wo die Richter beschäftigt waren, nicht hingeguckt haben, hat dann der Angeklagte diesem Zeugen noch den Mittelfinger gezeigt. Das ist ein Verhalten, was ich so vor Gericht eigentlich auch noch nicht erlebt habe. Also an dem ist irgendwie, das schien völlig an ihm vorbeigegangen zu sein. Also irgendwas in Richtung Gewissen oder so hat man bei ihm nicht erkennen können.
Gab es da noch irgendwelche psychologischen Gutachten, ne, die erstellt worden sind?
Ja, das ist bei derartigen Verfahren ja eigentlich ohnehin Standard. Und der Gutachter ist auch durchaus zu dem Ergebnis gekommen, dass mit dem, ich sage es jetzt mal ganz laienhaft, nicht alles stimmt. Das waren diese Sachen mit dissoziale Persönlichkeitsstörung, der kann sich nicht in andere einfühlen, der kapiert gar nicht so richtig, wenn er anderen Leid zufügt, weil er das selber nicht mitfühlt, sozusagen. Aber das ist nichts, was sowas wie eine Schuldunfähigkeit oder sowas im deutschen Recht begründet. Also die Diagnose blieb juristisch folgenlos.
Wie lange hat der Prozess gedauert?
Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viele einzelne Prozesstage es waren, aber das Ganze hat, ich glaube, im November 2016 angefangen, hat Anfang Februar 2017 geendet. Und in der eigentlichen Verhandlung, der Vorsitzende Richter, Alexander Schwarz, der hat das sehr souverän, sehr nüchtern, sehr sachlich geleitet und hat immer darauf geachtet, dass ihm hier nichts außer Kontrolle gerät. Der hatte diesen Saal im Griff. Ich erinnere mich, als er reinkam bei der Urteilsverkündung und dieses dreimal lebenslänglich gesagt hat, da haben die Leute ja angefangen zu applaudieren. Und er hat hochgeguckt und hat sofort für Ruhe gesorgt und hat gesagt, hier geht's um die Würde dieses Kindes. Das ist alles, was wir noch für dieses Kind tun können, dass wir darauf achten, dass es jetzt hier in Würde passiert und was ihr hier macht, das ist gegen die Würde. Und Ganze hat 10 Verhandlungstage oder sowas vielleicht.
Und ist dann geendet mit einem Schuldspruch für alle drei lebenslang. So, jetzt heißt lebenslang nicht lebenslang, sondern?
Lebenslang heißt schon erstmal lebenslang. Es gibt in Deutschland ja den Grundsatz, es verstößt gegen die Menschenwürde, wenn Menschen keine Chance mehr haben, jemals wieder in Freiheit zu kommen. Und deswegen heißt lebenslang, dass im Regelfall nach 15 Jahren geprüft wird, wie sich jemand im Gefängnis entwickelt hat und ob man ihn auf Bewährung wieder freilassen kann. Das lässt sich noch weiter rausschieben. Das Gericht kann, wenn es lebenslänglich verhängt, dazu sagen, wir stellen fest, dass die Schuld besonders schwer wiegt. Wenn Sie diese Formel mitverwenden, heißt es nach 15 Jahren noch nicht, sondern noch später. Die haben in diesem Fall auch sehr ernsthaft darüber nachgedacht. Das wäre juristisch vertretbar gewesen. Sie haben dann gesagt, sie haben es nicht getan. Aber der Vorsitzende Richter hat gerade in Bezug auf den angeklagten Mann, hat ihm ganz deutlich gesagt, wenn Sie sich nicht ganz arg im Gefängnis verändern, und ich glaube nicht, dass Sie sich im Gefängnis verändern, kommen Sie nie wieder raus.
Lieber Christoph, vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast von Kerry. Ich glaube, dass sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch unter die Haut gegangen ist. Das kann man sich, wenn man ein einigermaßen intaktes Familienleben hat, kaum vorstellen, was da passiert ist und was sicherlich auch heute irgendwo anders in irgendwelchen Wohnungen passiert. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch über solche Fälle spricht und jedem, der, sag ich mal, irgendwo was sieht oder erkennt, dass er sich Gedanken darüber machen muss, ob er in irgendeiner Weise eine Möglichkeit hat, da einzuwirken. Vielen Dank.